herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier. Wie immer begrüßen euch der Done und ich, der Tissi, hier aus dem Weihenstephaner Brauereimuseum. Servus, Done.
Servus, grüß euch miteinander. Tissi natürlich auch. Servus, grüß dich. Wir haben heute ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt, über das wir eigentlich ganz kurz informieren wollten in dieser Episode. Und zwar geht es heute um den Corbinian, den Gründervater Weihenstephans, unseren Ursprung sozusagen.
Ja, jetzt muss ich dich als Freisinger vor allem ganz besonders berühren dann.
Ja, sowieso. Als Freisinger kommst du ja um die ganze Geschichte eigentlich nicht rum, auch wenn du möchtest. Ja. Du wärst dann jeder Ecke damit konfrontiert.
Fangt wahrscheinlich schon in der Grundschule an, nehme ich an, oder?
Das ist tatsächlich so. Also wäre ich jetzt dann
abgesehen von der Tatsache, dass man 35 Corbinian in der Klasse hat, die es auch so hassen.
Das ist richtig, ein Haufen Corbinians.
Das ist mir voll aufgefallen im Freising. Das erste Mal in meinem Leben habe ich einen echt Lebenden, also jemand, der Corbinian hast, im Freising kennengelernt und mittlerweile kenne ich 4.
Ja, lass dir noch Zeit, wenn du die nächsten 50 Jahre im Freising bleibst, dann werden zwischen 40 und 86 dazukommen. Aber man muss auch sagen, der Corbinian ist einfach ein Freisinger Thema. Und absolut. Das würde auch immer bleiben, die Geschichte ist untrennbar damit verbunden. Und damit steigen wir eigentlich direkt ein, wer ist eigentlich dieser Corbinian?
Abgesehen von einem herausragenden Doppelbock.
Absolut. Werbung Ende. der Corbinian ist ein Heiliger, Patron der Stadt Freising. Man wächst hier damit auf, man sieht ihn überall, ja. Also es ist Stadtpatron, er ist im Wappen, er ist auf
Statuen quer über die Stadt verteilt.
Überall, du siehst ihn in jeder Kirche.
Eigentlich sind die Statuen die Bären. Aber das würde jetzt schon wieder zu weit führen.
Das darf schon zu weit vorgreifen, weil da haben wir ja noch ein paar Infos dazu gleich.
Aber praktisch dauerpräsent.
Dauerpräsent. Man kommt nicht vorbei am Corbinian. Und was ja natürlich irgendwie logisch ist, wenn er mit der Stadtgeschichte so eng verbunden ist.
Ja. Also, was mir als allererstes aufgefallen ist, als ich mich das allererste Mal mit Corbinian und seinem Erbe hier in der Region beschäftigt habe, ist, der ist Franzos.
Ja.
Also ursprünglich eigentlich ist er aus dem Frankenreich stammend und aus dem heutigen Arpajon, das ist in Nähe von Paris, dem heutigen Frankreich. Aber damals war das halt Frankenreich und Bayern hat ja auch im weiteren Sinne zu diesem Frankenreich dazugehört. Und der Corbinian war, so wie ich das dann gelesen habe und erfahren habe, der war ja aus der Upper Class quasi, also der war aus der Oberschicht stammend, also aus einem guten Hause und wohlhabenden Hause. Und aber er war schon von Jugend an wahnsinnig gläubig, also er war sehr dem Glauben zugetan und hat sich dann irgendwann als Eremit zurückgezogen und sehr christlich gelebt. Und das hat die Leute anscheinend damals extremst beeindruckt, dass halt einer, also er hat den Ultraverzicht geübt, also er hat praktisch auf Weltliches, soweit es ginge, verzichtet, hat als Einsiedler gelebt und die Leute fanden das so inspirierend, dass die zu ihm gegangen sind und haben gesagt, oh Corbinian, gib mir einen Rat zu meinem Leben in Bezug auf XYZ. Ja. Und dann ist er so steppert worden, dass dauernd irgendwelche Leute gekommen sind. Also nehme ich jetzt mal an, das ist meine, sage ich mal, neuzeitliche Interpretation. Ich würde sagen, ja. dass er dann irgendwann mal gesagt hat, so nah, aus, vorbei, er pilgert nach Rom, um halt vom Papst Rat zu erfragen, was er tun soll. Aber eigentlich möchte er ja zurückgezogen und für sich selbst lebend sein Dasein fristen. Aber die ganzen Ratsuchenden und die ganzen Besucher haben ihn anscheinend etwas gefordert und deswegen ist er dann nach Rom gepilgert. Ich glaube 710 oder so war das, gell?
Ja, und das war ja die erste Pilgerreise, die er dann gemacht hat. Es gab ja dann auch die zweite und die war natürlich dann, ich sag mal, ein bisschen bedeutender für die Region Freising vor allem.
Genau, weil nach der ersten Pilgerreise hat ja der Papst gesagt, das ist nett, dass du so Eremit sein willst. Super. Finde ich super. Aber na. Weil er war so anscheinend nicht so als Wanderprediger halt einfach auch, er war so bekannt und begehrt, berühmt, wie auch immer, dass der Papst gesagt hat, na, so ein Talent können wir nicht verschwenden. Und er hat ihn dann zum Bischof geweiht in Rom.
Genau.
Und dann auf weitere Missionarsarbeit ins Frankenreich und damit auch nach Bayern geschickt. Und da hat er ihn ja zum Bischof ernannt. Ne?
Genau.
Genau, das war bei der ersten Pilgerreise.
Genau. Die zweite, da war er ja dann noch nicht in Freising dann noch, nach der ersten Pilgerreise.
Stimmt, das war ja erst nach der zweiten.
Gell? Genau, ja. Die zweite Pilgerreise, die war dann um die 5 Jahre später, 715 nach der Überlieferung, wo er dann mit Gefährten aufgebrochen ist. Und da ist er aber eigentlich nach Rom gegangen, Naja, um da ein klösterliches Leben zu führen. Ja. Er wollte da eigentlich raus aus dieser ganzen Geschichte.
Er hat schon wieder genug gehabt.
Ja, es hat ihm schon wieder gelangt, der Hundling. Er wollte einfach nicht. Aber wie immer kam es mal wieder anders. Der Papst Gregor hat gesagt, Spezi, wir haben noch einen anderen Auftrag für dich.
So nicht.
Hat ihn wieder auf Missionierung geschickt. Und also ging es wieder zurück ins Alpenländle. Und zwar nach Südtirol, nach Meran. Aber auch da hat er es nicht so lange ausgehalten, weil er dann nämlich nach Freising berufen wurde. Und mit der dortigen Herzogsfamilie, ja, war es zuerst ganz gut, aber mit denen hat er sich ein bisschen überschlagen. Währenddessen hat er aber hier schon Weinstephan gegründet. Das heißt, er war jetzt hier auf diesem Berg ansässig, weil er sich natürlich mit dieser Herzogsfamilie ein bisschen gestritten hat, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist aber Folgendes passiert. Diese Herzogsfamilie hat diese Fehde so ernst genommen, dass sie dann einen Mordanschlag auf ihn geplant haben. So erzählt es die Geschichte. Das
ist halt mega der Krimi, ne?
Ja, es ist, also,
CSI Weinstephan.
CSI Weinstephan. Er hat diesen Mordanschlag, der geplant war.
Nur durch Flucht überlebt,
gell? Nur durch Flucht überlebt. In der Nacht- und Nebelaktion hat er sich geschlichen, auf Gott bayerisch gesagt. Und dann ist wieder zurück nach Meran gegangen.
Schön dort.
Ja, Speck, Bier und Käse hört sich jetzt nicht so schlecht an. Aber nein, also er ist dann wieder noch mehr ran und ward in Freising dann auch nicht mehr gesehen.
Und, aber weißt du, warum der sich mit der Herzogfamilie quasi über Kreuz gehabt hat?
Erzähl.
Das habe ich in einem Bier gelesen. Also fand ich schon mega spannend, weil der Grimoald, also der Teilherzog Bayerns, der hier in Freising residiert hat, der war verheiratet mit der Witwe von seinem Bruder. Und das war nach damaligem Kirchenrecht quasi nicht erlaubt. Das hat man nicht da. Ja. Aber die muss so fest gewesen sein, dass das dem Grimoald super wurscht gewesen ist. Und dass der die halt geheiratet hat. Und der hat sich natürlich auch durch den super Herzog, klar, heirate ich den wieder. Wenn ich jetzt schon einen Herzog verloren habe, dann heirate ich halt seinen Bruder und bleibe quasi in meinem Stande und kann mein Leben weiter genießen. Und der Corbinian hat das ja verurteilt, weil das so anscheinend nach damaligen Auffassungen des Kirchenrechts oder was auch immer nicht passt. War, ja. Ja, das war nicht in Ordnung. Das hat er dem dauernd vorgeworfen. Und sie waren so krantig, dass ich gesagt habe, nein, den bringe ich jetzt um.
Ja, das ist eine absolut natürliche Reaktion auf sowas.
Ich schwöre, dass du damit könntest heute, mit der Geschichte könntest heute Hollywood-Kinosäle filmen. Ja,
absolut. Ich warte immer nur auf Corbinian the Story oder irgendwie sowas. Netflix-Serie oder sonst irgendwas. Ja. Aber das hat ja dann dazu geführt, dass er eben wieder noch mehr ran ist. Er hat sich wieder nach Südtirol verzogen. Also der Neffe von diesem Grimoald hat ihn dann zurückgeholt, wieder nach Freising.
Also der ist geflohen nach Meran.
Genau.
Und nachher ist der Grimoald ja gestorben.
Genau.
Und sein Nachfolger hat ihn dann wieder zurückgeholt.
Genau.
Okay. Ist echt ein bisschen kompliziert.
Es springt hin und her zwischen Südtirol und Freising. Das ist Wahnsinn. Ja.
Also muss man sich aber einmal vorstellen, gell? 8. Jahrhundert. Das ist halt alles zu Fuß oder mit Esel oder was auch immer gegangen. Gell? Das waren halt schon auch Strecken.
Das war nicht einmal schnell für ein Wochenendausflug.
Ja, ich meine, jetzt dann machst du eher Dolomiti, gell? Bist unten in Südtirol.
Zapp, ja, ab, gell? Aber, weiß nicht, ob du das fliegen musst. Aber. Ja,
also wurscht, gell? Das geht halt schnell, wenn du willst. Gell? Aber damals, das war halt schon auch, das ist nicht so, ja dann.
Gell? Klar, also deswegen, es war nicht mal so nebenbei gemacht. Und die Geschichte Corbinians endet aber noch dieser Rückkehr relativ bald, weil er relativ schnell verstorben ist. Mittlerweile sind seine Reliquien in Freising, das heißt mittlerweile seit dem 19. Jahrhundert.
In einem wunderschönen Reliquienschrein.
Genau.
Im gotischen Freisinger Dom. Reliquienschrein. In der Krypta vom Dom ist er ausgestellt nochmal. Absolut sehenswert. Also ein Paradebeispiel von Handwerkskunst. Also es ist wirklich der Schrein, das ist unfassbar. Ja.
Man muss jetzt dazu sagen, wir haben jetzt seit Frühjahr über die Geschichte Corbinians gesprochen, aber den wichtigsten Teil, den heute bis zum Schluss aufkommen.
Ja, jetzt pass auf, genau. Weil ich ja gesagt habe, damals keine Erdolomiti, sondern damals war das quasi
Esel, Fußtaxi. Pferd, sonst
genau,
was.
Genau. Fußtaxi, Esel, Pferd, gell?
Und jetzt kommt nämlich, im Corbinian sein Fall, war das nämlich auch noch Bär.
Genau.
Und wenn es zustande gehen will, erzähle ich jetzt kurz. Also die Legende besagt, Corbinian war auf dieser Pilgerreise über die Alpen dann auch Richtung Rom unterwegs mit Lasttieren.
Auf der zweiten Reise.
Der zweiten Pilgerreise, unterwegs mit Lasttieren. Das kann ein Esel gewesen sein, ein Pferd, wir wissen es nicht genau, wir wissen Lasttiere. Die Legende sagt jetzt, auf dieser Reise ist ihm ein Bär begegnet. Dieser Bär wildes Tier, wie er ist, hat es auf die Lasttiere abgesehen, hat die gerissen. Jetzt hat der Kabine kein Esel, kein Pferd mehr gehabt, um sein ganzes Gepäck weitertragen zu können. Was macht dann der Bazi? Zähmt einfach mal kurz den Bären. Nochmal, das sagt die Legende natürlich, klar. Aber der seitdem ist dieser Bär ja, zum Symbol auch geworden vom Corbinian. Man sieht diesen Bären im Freisinger Stadtwappen. Man sieht ihn auf dem päpstlichen Ring von Benedikt XVI.
Auf dem Papstorten, genau.
War er drauf?
Weil der hat ja den Bären nicht nur gezähmt, Bär hat ihm ja dann sein Backel ein bisschen rumtragen.
Genau, gell? Es war quasi das neue Lasttier. Ja. Und jetzt könnt ihr ja verstehen, wenn ihr Freising schon
mal besucht habt. Einem BS auf einem BS umgestiegen, ne?
Oh,
auf eine Bärenstärke.
Oh,
eine Bärenstärke-Aktion von ihm.
Sag einmal. Jetzt.
Boah, das war ein Schenkelklopfer.
Brutal, brutal. Aber jetzt sage ich euch, das ist ja der Grund, wer schon mal in Freising war oder als Freisinger, wer hat zu, der kennt natürlich diese Bären, die überall in Freising abgebildet sind.
So Statuen.
So Statuen aufgestellt und mit verschiedenen Themen, auch, ja, von verschiedenen Geschäften, mit verschiedenen Bemalungen. Das ist der Grund, warum diese Bären hier stehen. Eben aufgrund dieser Beziehung zum heiligen Corbinian und zur Bedeutung für Freising.
Wie es nämlich richtig hast, das ist sein Heiligenattribut, der Bär. Ne? Weil ich glaube, ja, es gibt keine Malerei oder keine Skulptur vom heiligen Corbinian, wo er nicht mit Bär abgebildet, genau, ist. Und der Bär wird immer abgebildet mit dem Rucksackel, quasi mit dem Gepäck, genau, auf dem Rücken. Und das ist quasi, heute Neudeutsch würde man sagen, sein Sidekick.
Haben wir ja hier im Museum auch ein wunderschönes Gemälde dazu, wo man das mal sich da anschauen kann.
Ja, aber das ist so quasi sein Heiligenattribut geworden, genau, der Bär. Sein Haustier oder was auch immer, ja. Sidekick heute.
Und es hat dann doch noch fast 1000 Jahre gedauert, bis er tatsächlich Heiliger der Stadt Freising, Schutzheiliger der Stadt Freising geworden ist. Das war in 1818. Und nochmal, ein bisschen mehr als ein Jahrhundert später, wurde dann der Jugendkabinian, diese Jugendwallfahrt ins Leben gerufen, die es heute noch gibt. Und die eine Riesenveranstaltung ist, die ja im November immer stattfindet. Natürlich in Corona-Zeiten war es schwierig, aber unter normalen Umständen findet es immer statt und da kommen wirklich tausende Jugendliche nach Freising für diese Jugendkorbinianswahlfahrt. Das ist eine Riesenveranstaltung, super schick gemacht und definitiv ein Ausflug wert.
Ja, und auch das Korbinianfestel dann bei der eigentlichen Wahlfahrt.
Auf jeden Fall.
Ja, genau, da war ich auch schon ein paar Mal, weil mein Heimatort Oberfellach im Mölltal ist ja Partnergemeinde der Stadt, genau, Freising und die sind da auch fast jedes Jahr dabei und da war ich auch dann ab und zu mal oben im Korbiniansfest am Domberg. Ja, das war immer nett. Und da gibt es auch das Corbinians-Bier. Aber es gibt ja nicht nur das Bärenwunder, ja, es gibt ja auch noch das Quellwunder.
Stimmt.
Ja, das ist ja für uns als Brauerei gar nicht einmal so uninteressant, weil zuerst gab es ja hier am Berg ja nur die Kapelle, aber dass sich halt hier auch das Kloster hat entwickeln können, war ja dahingehend geschuldet zu die Legende des sogenannten Quellwunders, dass das Wasser hier am Weihenstephaner Berg halt einfach schwer zu beschaffen war. Ne? Also das hat man immer vielleicht von unten hochbringen müssen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat er dann mit seinem Bischofsstab da gegen Fels gehaut und auf einmal ist aus dem Fels eine Quelle entsprungen.
Sprudelte die Quelle.
Ja, und dann hat man gesagt, boah, der Corbinian, ein Wahnsinns, ein bärenstarker Typ. Und
ich konnte nur einen Kopf schütteln.
Und hat damit halt quasi hier Wasser gangbar gemacht am Berg und das damit halt auch also ausgelöst, dass sich das Kloster etablieren hat können, weil ohne Frischwasserquelle kannst du einfach hier am Berg kein Kloster machen. Ja. Und hat diese Quelle zum Sprudeln gebracht. Über die Jahrhunderte hat man dann dieser Quelle auch heilende Kräfte nachgesagt, also dass Blinde wieder sehen können und so. Das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber wurscht. Aber die gibt's heute noch.
Genau.
Ein paar Mal im Jahr ist die auch offen, dass man sie besichtigen kann. Man kann sie von außen auf jeden Fall anschauen, am Südhang vom Weihenstephaner Berg, da kann man jederzeit hingehen. Aber es gibt auch ein paar Tage im Jahr, da muss man, glaube ich, auf der Tourismus-Info-Homepage, genau, der Stadt Freising, muss man da nachschauen. Dann sperren die das auf und da kann man auch reingehen. Das ist eigentlich ganz schön gemacht da drinnen. Ich meine, es ist halt eine kleine Höhle, wo dann halt drinnen diese Quelle vor sich hin plätschert. Also es ist mehr ein Plätschern als eine echte Quelle.
Also Fliesen, genau.
Ja. Aber ja, das ist ganz nett und das ist so einer dieser historischen Überbleibsel noch von dem zweiten Wunder, über das man beim Corbinian spricht. Und ja, und das halt irgendwie dann auch ein bisschen besser zu uns als Brauerei passt. Weil
selbstverständlich, ja.
Quelle, Quellwasser, Wasser, eines der vier Zutaten, die man braucht, um gutes bayerisches Bier zu brauen, nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Und ja, und deswegen haben wir ja auch eines unserer bekanntesten Biere oder eines unserer, sage ich mal, auch historischsten Biere.
Ja.
Nach den Korbinern benannt, nach dem Gründer des Klosters und unserem Schutzpatron hier in Freising. Und zwar unseren dunklen Doppelbock. Ist ein bisschen so historisch gewachsen, weil die Klosterbrauereien in der Fastenzeit ja immer diese Doppelbock gebraut haben. Da flüssig ist das Fasten ja nicht bricht. Und das waren oftmals diese dunklen, schweren Doppelbockbiere, die sehr süß waren, die sehr nahrhaft dadurch auch waren, aber auch mit entsprechend Alkohol auch entsprechend Stimmung gemacht haben. Und das ist bei uns jetzt ein bisschen die Anerkennung unserer Vergangenheit als Klosterbrauerei, bevor wir jetzt Staatsbrauerei geworden sind, unserem Benediktiner andenken, dass wir einfach diesen Doppelbock, der ein klassisches Bier dieser Klosterbrauereizeit war, nach dem Schutzpatron Korbinian benannt haben. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Und der Korbinian selber, ja, ist ein klassisches Fastenbier, das man natürlich heute sagen, es gibt zwar natürlich das ganze Jahr, aber ist halt ein dunkler, schwerer Bock mit einer entsprechenden Restsüße ja noch, also mit 7,2% Alkohol. Ist er zwar nicht so stark wie der Vitus, oder sogar 7,4, irgendwo sind
wir vielleicht. Wir haben ja sogar
genau. Ja. Ist er nicht so stark wie der Vitus, aber er ist um einiges, sage ich mal, er ist sicher komplexer vom Geschmack her. Weil durch die ganzen Karamell- und Dunkelmalze haben wir da eine schöne Süße drinnen, die man noch merkt, aber auch diese wirklich, dieses ein bisschen ölige auch schon vom Geschmack her und vor allem diese Komplexität dieser, sage ich mal, Karamell- und Malzaromen gepaart mit so Art getrockneten Früchten, Feige, Pflaume, also er ist vom Stil her ganz, ganz anders als der Vitus. Der Vitus ist ein bisschen, würde ich sagen, frischer und spritziger, aber der Korbinian, der ist wirklich so, ja, wo du halt sagst, Winter, Weihnachtszeit oder sowas, wo das passt zur Jahreszeit und ein sehr wohlig wärmendes Bier, würde ich ja sagen.
Auf jeden Fall ein Bier, das der reichen Geschichte um unseren Gründer gerecht wird. Also was Besonderes.
Ja. Nix. Es ist ein wahnsinnig historischer Stil.
Ja.
Ja. Und deswegen finde ich die Namensgebung auch sehr, sehr passend.
Definitiv. Ja. Definitiv.
Na, und deswegen gibt es ja auch zu dem Korbinians-Fest dann Korbinians-Bier.
Wer hätte es gedacht?
Ja, also dies, wie sich's kehrt.
Dies zu unserem kleinen Ausflug in die Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat uns sehr gefreut, dass du wieder dabei warst. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Genau, so schaut's aus.
Bis bald. Pfiat euch.